Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo
und herzlich willkommen zu Breitband in unserer Sonderedition mit Vera Linz
und Markus Richter. Eine Sendung, zwei ModeratorInnen, zwei Themen, die wir uns und Ihnen gegenseitig mitgebracht haben. Die haben diese Woche mit der Corona-Krise zu tun, aber wir wollen trotzdem gleichzeitig das Unmögliche möglich machen und in die Zukunft schauen. Das habe ich doch richtig verstanden, oder Vera?
Ja, hast du schon. Aber ich würde die Bälle ein bisschen tiefer hängen, Markus. Sagen wir mal so, wir wollen uns Zukunftsszenarien anschauen, wie sie entstehen und was sie leisten können. Der Grund ist, diese Corona-Krise scheint die Hochzeit der Zukunftsprognosen zu sein. Viele fühlen sich berufen, darüber zu schreiben, wie die Welt nach Corona aussehen wird, nämlich ganz anders als jetzt. Und das wollen wir uns mal anschauen. Mhm. Und Markus, und du möchtest über Freundschaft in Zeiten der Krise sprechen. Und alles begann mit einem Raumschiff oder mit Raumschiffen auf Instagram?
Genau so ist es.
Mir war langweilig, ich war zu Hause und ich kann gar nicht sagen, was genau den ersten Post ausgelöst hat, aber es war eher so, ich habe aus dem Fenster geguckt und mich haben diese vielen kleinen Fenster der Nachbarhäuser an ein Raumschiff erinnert und ich habe einfach gedacht, ich teile jetzt mal, wie es mir heute geht, was ich heute mache und irgendwann nach 2, 3 Posts noch den Satz drangehängt, wie geht's euch denn da draußen? Ich hoffe, euch geht's gut. Und dann haben Leute von ganz alleine angefangen, auch ihre Spaceship-Reports zu posten.
Das ist Elisabeth Rank, Autorin und Podcast-Produzentin aus Berlin, die auf Instagram diese Spaceship-Reports, also Weltraumschiff-Berichte, gestartet hat. Das ist ein Bild, meistens von sich selbst, mit einer kurzen und knappen Liste von Dingen, die man am Tag erlebt hat oder nicht, gestaltet, wie eben wie so ein knapper Report, wie er eben aus einem Raumschiff kommen könnte. Und da sind dann aber oft so persönliche Details versteckt und ich fand das interessant und berührend und habe mich und dann natürlich auch Elisabeth Rank gefragt, ob das ihre Art ist, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben.
Dafür würde ich das nicht verwenden, weil das dafür viel zu knapp ist. Das ist eher so eine kleine Aufmunterung im Tag und eher ein kleines Ritual als wirklich was, über das man tatsächlich Informationen austauscht, die man sonst nicht kriegen würde, glaube ich.
Und da machen mittlerweile ein paar Menschen mit und markieren Elisabeth Rank quasi als die oberste Kommandantin und die shared dann die ganzen Beiträge bei sich in den Instagram-Stories. Und zum Teil machen da Freunde mit und zum Teil sind das aber auch Fremde oder Internetbekannte.
Man sieht so ein bisschen dadurch, dass wenn sich die Leute, wenn sie das irgendwie authentisch machen, dass es allen gar nicht ähnlich und dann doch wieder darin total ähnlich geht. Ich glaube, es ist eher so ein sichtbar machen von kleinen Dingen, über die man sich freuen kann. Und wenn es wirklich nur die Erleichterung ist darüber, dass jemand anders heute auch nicht seinen allercoolsten Tag hat.
Das finde ich eigentlich ganz erfrischend, Markus. Gerade in dieser Zeit, zumal ja noch hinzukommt, wenn man sich so im Netz so umschaut, scheint es ja auch so einen Leistungsgedanken zu geben, was man jetzt alles schaffen kann, wenn man länger zu Hause bleibt. Also sozusagen der Leistungsdruck ist gar nicht so richtig weg. Aber wenn sie sagt, dass das nicht der Hauptweg ist, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben,
ja.
Wie hat dich das dann zum Thema Freundschaften gebracht?
Na, ich fand das, wie gesagt, einerseits berührend und auch spannend. Und dann ist mir aber aufgefallen, außerdem, dass ich bei sowas Ähnlichem auch mitmache, dem Glamour Friday, den hat meine Freundin ins Leben gerufen, wo man sich für Instagram schick macht, also quasi das Gegenteil vom Casual Friday im Büro, der Glamour Friday im Office, und dachte, das ist halt, also es gibt so eine Dinge, machst du sowas auch oder bist du auch Teil von sowas?
Ich nicht, aber Teil meiner Familie, Teile machen das, also ich habe zum Beispiel einen Musiker zu Hause, der nimmt jetzt Videos zu Hause in seinem Studio auf, oder mein Sohn, der macht jetzt Fernstudium mit meiner Mutter sozusagen, Bedienung eines Smartphones, hat sich das auf seinen Laptop geholt, ihre Oberfläche, und es ist eigentlich ganz cool.
Und das ist halt, da ist es irgendwie so Gemeinschaft. Und ich habe mich aber dann, ich hatte dann so einen kulturpessimistischen Moment und habe mich gefragt, also klar, man ist dann Teil von so einer Gruppe, die sowas mitmacht und darüber vielleicht auch irgendwie Nähe herstellt. Aber ist das vielleicht nur so eine Art Ritual? Und wie ist es überhaupt in der Zeit der Krise, wo Kontakt eben fast nur noch digital möglich ist, um die Freundschaft als gesellschaftliches Konstrukt bestellt? Und diese Frage, zugegebenermaßen inklusive der Befürchtung, das wird alles ganz doll schlimm, darüber habe ich mich mit Dr. Julia Hamann unterhalten. Die ist Soziologin an der Universität Vechta und forscht dort unter anderem zu Freundschaft. Und erstmal wollte ich wissen, was jetzt, also Freundschaft, wir wissen alle, ne, uns liebe Menschen, aber was ist denn aus soziologischer, gesellschaftlicher Sicht eigentlich das Besondere an Freundschaft?
Es ist gesellschaftlich geformt oder überformt. Wir haben ein gesellschaftliches, irgendwie geteiltes Verständnis davon, was Freundschaft ist. Das hat einen Stellenwert. Gleichzeitig ist es aber nicht institutionalisiert in dem Sinne, als dass es nicht sowas gibt wie bei der Ehe gibt es einen Ehevertrag. Gleichzeitig sagt Eva Ilus, bekannte Soziologin aus Israel zum Beispiel, Freundschaft ist die einzige Beziehungsform, die nicht kapitalistisch verwertbar ist.
Man könnte also sagen, das ist einerseits eine sehr enge, intime Bindung und gleichzeitig aber die größtmögliche Freiheit, weil sie keinen Regeln, also zumindest nicht gesetzlichen und Kapitalbestimmungen unterliegt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist soziologisch gesehen überspitzt formuliert Freundschaft eine Art Ausgleich zu den Beziehungszwängen des Rests der Welt.
Okay, und wie wird es jetzt in Zeiten der Krise durch das Digitale verändert? Schadet es der Freundschaft, wenn wir uns nur noch online sehen oder nicht?
Ich habe mich dem vorsichtig genähert und erstmal allgemein zum Einsatz digitaler Werkzeuge für Freundschaft gefragt. Und laut Hamann ist es interessanterweise so, dass die Soziologie wohl vor allem aus der besorgten Perspektive forscht, also schon mit der Frage, schadet das? Und das scheint aber gar nicht der Fall zu sein.
Also in repräsentativen Studien zeigt sich für die USA allerdings, dass das überhaupt gar keinen Effekt auf Freundschaften hat. Also Freundschaften sind genauso eng, wichtig, zahlreich wie in den letzten Jahrzehnten auch. Und dann gibt es natürlich zahlreiche kleinere Studien, die den Einsatz von Online-Technologien in Freundschaftspraktiken selbst untersuchen. Die sind aber sehr, sehr breit gefächert. Da würde mir nicht auffallen, wie ich das jetzt vereinheitlicht darstellen könnte.
Das Ding der Stunde ist ja jetzt Videochat. Mhm. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich selbst nutze das noch nicht so. Ich sag mal noch, ich telefoniere erstmal nur. Aber ich frage mich, warum Videochat? Geht es darum, Freundschaft wirklich real abzubilden, dass man sich sieht? Ist das wichtig, dass man das Bild dazu hat?
Eine gute Frage. Auf die gibt es nämlich noch keine Antwort, zumindest keine wissenschaftliche. Julia Hamann sieht darin eine ganz wichtige Forschungsfrage für die Zeit nach der Krise.
Dieser Wunsch nach Visualisierung so stark, das finde ich sehr, sehr erstaunlich, warum das jetzt so dominant ist, weil auch quasi, das ist rein anekdotisch, aber alle Personen, mit denen ich spreche, sagen, oh ja, ich habe heute Abend das und das Treffen per Skype und sagen alle, ich hätte die Freundin nie jetzt so schnell getroffen, aber irgendwie, was mache ich denn jetzt sonst abends, wenn ich die nicht treffen soll?
Und es gibt dann noch einen anderen Ansatz, den ich ganz spannend finde, weil er möglicherweise erklärt, warum das sich verabreden ganz konkret immer noch so wichtig ist und man digitale Freundschaft nicht einfach nebenbei laufen lässt. Das könnte man ja auch machen im Digitalen, ist einfach immer da. Julia Hamann hat von einer Studie erzählt, in der es darum ging, dass es für Leute anstrengend sein kann, wenn aus begrenzten Treffen in der echten physikalischen Welt eine digitale Freundschaft zum Beispiel per Messenger wird, weil eben aus der ständigen Erreichbarkeit, die oft damit verbunden ist, so eine Art Überforderungsgefühl entstehen kann.
Personen wollen lieber komprimiert Zeit miteinander verbringen, als andauernd das Gefühl haben, erreichbar zu sein und auch reagieren zu müssen. Wenn man diesen Druck bei sich verspürt, dann ist das, glaube ich, was man sehr, sehr ernst nehmen sollte und aber auch gut kommunizieren kann.
Okay, wie passt das jetzt zusammen mit solchen Sachen, wie du uns am Anfang gezeigt hast, dieses Raumschiff-Projekt sozusagen? Also mit Sachen, wo man nicht direkt miteinander kommuniziert, sondern wo auf sozialen Medien per Memes oder Hashtag so eben so eine Gruppenzusammengehörigkeit dargestellt wird. Passt das da auch rein?
Das ist ja das, womit ich da hingegangen bin eigentlich. Ne? Also mit meinem Kulturpessimisten, der dann sagt, also ich hatte jetzt diese These, möglicherweise ist das eher so eine Art künstliche Freundschaftsersatz-Performance und das ist dann möglicherweise schlecht, weil gar kein direkter, echter Kontakt. Aber Julia Hamann sieht das ganz positiv.
Also ich glaube, dass das ein total nachvollziehbares Mittel ist, jetzt irgendwo Zugehörigkeit und Nähe herzustellen. Weil das auch das natürlich alltagsstrukturierend ist. Und diese Alltagsstrukturierung über Zugehörigkeit ist einfach nur schön jetzt. Das ist jetzt irgendwie schön, das zusammen mitzumachen. Und das sind nette Menschen und das ist Abwechslung und es ist vielleicht auch oberflächlich, aber es nimmt mir ein bisschen die Belastung des Alltags.
Das ist ja interessanterweise eben auch das, was Elisabeth Rank als ganz persönliche Motivation am Anfang gesagt hat. Klar, es füllt irgendwie eine Lücke, die gerade da ist, aber eben ohne so einen Performance-Anspruch etwas zu ersetzen, sondern es ist einfach ein eigenständiges Format.
Ja, aber was heißt das jetzt abschließend? Hört sich ja ein bisschen so an, als wäre das alles gar kein Problem, weil Freundschaften einfach digitalisiert werden. Fehlt da nicht doch irgendwas?
Man möchte sagen, da ja. muss doch irgendwas kaputt sein. Also, es gibt die eine Sache, es kann sein, dass manche Freundschaften ruhen. Und das kann auch deshalb passieren, weil das Digitale eben doch nicht jedem liebt. Und andererseits auch, weil es eben sich im Digitalen organisieren auch seinen Tribut zollt.
Was ich mir vorstellen kann, was sich verändert, ist eine Form von Hierarchisierung innerhalb von Freundschaften, weil man sagt, okay, ich kann dieses vermittelte Freundschaftserleben, das kann ich nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig. Das ist ja auch aufwendiger, immer Nachrichten zu schicken, zum Skypen zu verabreden oder über andere Formate.
Also mir geht es ehrlich gesagt gar nicht so, muss ich hier an dieser Stelle sagen. Ich finde es viel aufwendiger, Freunde in real life zu treffen, weil man natürlich aus dem Haus gehen muss, sich verabreden muss, auf den Weg machen muss. Und wenn ich zu Hause mit denen skype, ist das ja alles zeitlich viel effektiver.
Ich möchte jetzt nicht ein Nerd-Klischee sozusagen aufrufen, aber ich glaube schon, dass du das aus der Perspektive von jemandem betrachtest, der digital sehr bewandert ist. Weil es gibt ja nicht nur die pragmatische Zeitdauer, um zu einem Ort zu gehen, sondern auch dieses, für viele Menschen ist es ja noch mit technischer Frickelei. Also ich muss die Systeme einrichten. Dann bin ich im Kopf zwar in diesem Freundschaftsort, aber ich bin auch noch zu Hause, also in zwei Situationen gleichzeitig. Dann bin ich vielleicht auch noch online erreichbar. Das heißt, andere haben dann gleichzeitig den Anspruch, auch dort zu sein. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das sozusagen von der geistigen Kapazität, die das in Anspruch nimmt, Freundschaft digital zu organisieren, schon auch Aufwände erzeugt, die eben als belastend empfunden werden können. Aber das ist gar nicht schlimm, weil nur wenn man nicht mehr mit allen FreundInnen in Kontakt ist, muss man sich noch lange keine Sorgen machen, denn es ist völlig normal und das ist tatsächlich sehr gut erforscht in der Soziologie, dass Freundschaften Pausen sehr gut aushalten können. Und das ist längst noch nicht alles. Falls du immer noch skeptisch bist, hat Julia Hamann noch einen ganz klaren Vorteil von Freundschaft. FreundInnen sind nämlich nicht die Menschen, die sich jetzt den ganzen Tag sehen müssen.
Ich glaube wirklich, dass Freundschaften werden als die Königin der Beziehungsform aus dieser Krise hervorgehen. Die Beziehungen, die gerade krisenhaft sind, sind die zu den Personen, mit denen man zusammenlebt, mit denen man dauerhaft sieht. Freundinnen und Freunde, die außerhalb des Haushalts leben, sind jetzt quasi der rettende Anker aus diesem komischen Alltag, den wir gerade leben. Insofern glaube ich, wenn, dann sind alle nur ganz dankbar, dass sie Freundschaften haben.
Also, zusammengefasst, ich bin sehr super skeptisch und kulturpessimistisch an die Sache reingegangen, aber jetzt glaube ich, dass es zumindest eine Sache gibt, über die ich und vielleicht sogar wir uns keine Sorgen machen müssen, dass das Digitale in Zeiten der Krisen oder generell unsere Freundschaften irgendwie kaputt machen kann.
Okay, das beruhigt mich. Das beruhigt mich, Markus. Aber wir wollen jetzt hier nicht ganz Entwarnung geben. Das heißt nämlich nicht, dass es keine Probleme gibt, denn ein beliebtes Mittel, um die Freundschaft sozusagen am Laufen zu halten, sind Videochats. Und beim Thema Videochat ist in den letzten Wochen ein Name gefallen, der stellenweise fast schon zum Synonym geworden ist. Für die einen als, in Anführung, die beste Videochat-Software, für die anderen als ein krasses Sicherheitsproblem. Die Diskussion darum dauert zumindest in Fachkreisen schon so lange an wie die Aufforderung, zu Hause zu bleiben. Markus, wie ist der Stand? Ist die Diskussion bald zu Ende? Gibt es ein eindeutiges Ergebnis?
Zu Zoom?
Zu Zoom.
Ja und nein. Also ich habe einerseits wirklich das Gefühl, dass bald alles gesagt ist, aber andererseits gibt es keine klare, allgemeingültige Entscheidung von allen dafür oder dagegen. Und es ist außerdem noch so kompliziert, ich kann jetzt unmöglich alle Vorwürfe hier aufzählen, da könnten wir mindestens eine Stunde mit zubringen. So viele sind es nämlich, aber man kann sie grob in so drei Kategorien zusammenfassen. Daten werden oder wurden an Dritte weitergegeben, die Kommunikation über diese Videoplattform ist unzureichend abgesichert und die Software selbst gilt als sicherheitslückenhabend. Der Vorteil, warum das so viele nutzen, ist sehr einfach zu bedienen und es läuft sehr stabil.
Ja, und ich muss dir sagen, für mich klingt es so wie so eine Diskussion um WhatsApp.
Das ist exakt mein Gedanke gewesen. Das klingt wie so vor 10 Jahren ist das exakt das, was man über WhatsApp gesagt hat. Und es ist sehr unübersichtlich und deswegen habe ich mich jetzt mit zwei Menschen unterhalten, die in der Diskussion Stellung bezogen haben. Einmal mit Stefan Hansen-Oest, der ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit Schwerpunkt Datenschutzrecht. Und der andere ist Thorsten Schröder, ein IT-Sicherheitsforscher, der im Chaos Computer Club-Kontext gearbeitet hat, zum Beispiel im Staatstrojaner und auch eine eigene Firma in dem Bereich hat. Und Stefan Hansen-Oest, also der Rechtsanwalt, war mir aufgefallen, weil er sehr früh einen Artikel geschrieben hat, der Zoom verteidigt und den er auch immer wieder aktualisiert hat jetzt in den letzten Tagen. Und er sieht das aber obwohl er dafür ist, ist nicht alles jetzt ganz rosig.
Zoom hat wirklich sehr viel schlechte Presse gehabt und sie haben richtig auf die Nase bekommen. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil ich glaube, das haben sie dann so gesehen auch verdient. Und sie haben jetzt eine Chance, das jetzt besser zu machen, nachdem sie letztes Jahr eigentlich schon die Chance gehabt hätten, das zu realisieren. Aber ich denke, also ich persönlich gebe Zoom jetzt die letzte Chance. Und wenn sie das jetzt wiederum vermasseln, dann ist es das halt gewesen.
Dieses letzte Jahr, auf das sich Hansen Öst hier bezieht, da ist rausgekommen, dass die Zoom-Software auf Macs so betrieben wurde, dass eine zusätzliche Angriffsfläche im Rechner entstand, mit der man theoretisch die Kamera hätte übernehmen können. Und zwar auch, nachdem man die Zoom-Software eigentlich schon ausgeschaltet hat. Und das wurde zwar mittlerweile repariert, aber seitdem ist der Ruf unter Experten schon so ein bisschen beschädigt. Und Stefan Hansen Öst versteht auch jeden, der es nicht nutzen mag. Er selber sieht aber derzeit nur ein wirkliches Problem. Zoom verwendet für die Videokommunikation einen Verschlüsselungsalgorithmus und der ist ihm zu unsicher.
Und deswegen würde ich momentan Unternehmen, die Gespräche über Zoom führen, die Geschäftsgeheimnisse betreffen, denen würde ich davon abraten, bis Zoom nachweislich dieses Problem gefixt hat. Für alle anderen Meetings privater Natur oder auch zum Beispiel, wofür ich das nutze, E-Learning, Webinare, alles, was ich auf Veranstaltungen sagen würde, spricht nach meinem Dafürhalten überhaupt gar nichts gegen die Verwendung von Zoom.
Und er sagt auch, er ist mit der Reaktion irgendwie sehr zufrieden, die Zoom da mittlerweile gezeigt hat. Vera, wie siehst du es jetzt sozusagen nach dem, was du bis jetzt gehört hast, Zoom, na, wie sieht's aus?
Ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die Argumentation Quatsch, weil ich finde, entweder ist es sicher oder ist es nicht sicher, also zwei verschiedene Standards aufzusetzen.
Also du meinst, wenn es für Firmen unsicher ist, dann ist es für mich auch unsicher?
Ja, also okay. Man könnte jetzt sagen, ist es vielleicht nicht, weil ich jetzt nicht so wichtiges, sag ich mal in Anführungszeichen, Zeugs von mir gebe, ja, sozusagen. Aber ich finde, man kann da nicht zwei verschiedene Standards ansetzen. Und die Frage ist ja auch, wo will ich eine Grenze ziehen? Ja, ich unterhalte mich ja auch über wichtige Dinge,
ja,
als Journalistin zum Beispiel.
Also das ja, aber dann bist du wieder in einer besonderen Situation. Ich fand, es klang zumindest so okay, weil wir sind halt jetzt gerade in einer besonderen Situation. Da ist es halt manchmal ein Problem, wie bleibe ich mit meinen Lieben in Kontakt? Das ist vielleicht das einzige Mittel, das ich habe. Deswegen dachte ich so, naja, fühle mich nicht wohl, aber ginge vielleicht. Aber dann habe ich mit Thorsten Schröder, dem Sicherheitsforscher, gesprochen. Dazu noch eine Vorbemerkung, die wichtig ist. Er hat die Software nicht in alle Einzelteile auseinandergenommen, aber die Diskussion in den letzten Wochen genau verfolgt und selbst auch einen Blick auf die Software geworfen. Er hat den Vergleich von der Autowerkstatt gemacht. Als Meister sieht man manche Sachen schon, wenn man nur die Motorhaube aufmacht. Im Detail ist es dann vielleicht anders, aber man hat schon mal einen ersten Eindruck und er findet die Argumentation, das wird schon alles nicht so schlimm sein, zu kurz gegriffen.
Dann sagen die Gruppen, ja, wir haben nichts zu verbergen, wir reden ja ohnehin keine sensitiven Details. Lassen aber völlig aus, dass fast alle Sicherheitslücken, die bislang in Zoom entdeckt wurden, gehen gar nicht davon aus, dass die Gruppe oder die Kommunikation der Gruppe gefährdet ist, sondern die Einzelpersonen, die daran teilnehmen.
Seiner Meinung nach ist die Software so angreifbar, dass durch Installation und Benutzung das zum Risiko für jeden einzelnen BenutzerIn wird. Und das liegt auch nicht an einem einzelnen Fehler, sondern ist was ganz Grundlegendes.
Es gibt ein systematisches Problem und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, ne? Die machen halt systematisch die Fehler, die man als Startup halt so macht. Übereilt, schnell irgendwas zusammenzukleistern. War halt drin, wussten wir nicht, sorry.
War halt drin, wussten wir nicht, da spielte er auf die iOS-Version von Zoom an, die hat nämlich Daten an Facebook übermittelt und hat die Firma gesagt, ach ja, wir haben da Code von Facebook mit eingebunden, wussten gar nicht, dass der damit da drin ist und wegen genau solcher Geschichten ist das persönliche Fazit von Thorsten Schröder.
Ich persönlich würde eher dazu raten, die Finger davon zu lassen. Das, was ich bisher von Zoom gesehen habe, auch an Reaktionen, all diese ganzen kleinen Puzzleteile, die ich halt so mitgekriegt habe in den verschiedenen Artikeln, aus den Erzählungen von meinen Bekannten und aus den Beobachtungen, die ich selber gemacht habe, kann man halt sehen, dass es bei Zoom sowas wie ein Sicherheitsdesign so nicht gibt.
Und das ist natürlich problematisch, weil das heißt nicht nur, jetzt ist was kaputt, sondern das heißt auch,
und das wird nie einen wirklich guten Sicherheitsstand erreichen. Also das ist meine Vermutung oder Befürchtung.
Ich muss, nachdem ich jetzt sozusagen beide Seiten gehört habe, sagen, ich würde das nicht mehr nutzen, bis nicht ganz klar bewiesen ist, dass die wirklich alles aufgeräumt haben und auch ihre Sicherheitsarchitektur aktualisiert haben. Ich nutze selber Jitsi, das ist so ein Open-Source-Software für Videochat, die als sicherer gilt. So perfekt gibt es gerade in dem Bereich. Videochat ist noch Raketentechnik. Funktioniert auch nicht immer so gut. Irgendwas ist halt immer, aber dann lieber das.
Ja, aber du siehst, ich sehe mich bestätigt.
Du siehst dich, ja. Du hattest völlig recht.